Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ganz nah und ganz fern zugleich. So ist für uns die Situation der Jünger, die hier in der Apostelgeschichte beschrieben wird. Ganz nah und ganz fern. Ganz fern, weil damals alles so anders war. Es gab noch kein einziges Jahr Kirchengeschichte. Kann man sich gar nicht vorstellen. Und ganz fern auch deshalb, weil die Apostel einen ganz speziellen Auftrag haben, den man in keiner späteren Zeit einfach kopieren konnte. Aber auch ganz nah. Weil Jesus zu diesem Zeitpunkt, der hier in unserem Predigttext heute beschrieben wird, auch nicht mehr sichtbar bei ihnen war. Der Herr war nicht mehr sichtbar da. Die einzige Kontaktmöglichkeit, die bestand, war das Gebet. Und schon muss diese junge Truppe um Petrus und Johannes in ihre erste Bewährungsprobe hinein. Das ist das Thema heute Morgen, die erste Bewährungsprobe für diese junge Gemeinde. Auch darin sind sie uns nahe, denn bis heute müssen wir als Gemeinde Jesu Christi immer wieder durch Bewährungsproben hindurch. Jeder einzelne von uns, aber auch wir als ganze Gemeinde. Immer wieder. Manchmal denken wir so, jetzt haben wir es aber ein für alle Mal geschafft und zack, kommt die nächste Bewährungsprobe. Und hier finden wir nun in diesem Bericht strategische Hilfen, wie wir solche Bewährungsproben bestehen können. Der Zeitraum, in dem diese Ereignisse spielen, lässt sich exakt bestimmen. Es sind jene 10 Tage zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Das ist das Zeitfenster, in dem die Ereignisse von Apostelgeschichte 1, 12 bis 26 stattfinden. Zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Da heißt es dann in Vers 12, da kehrten sie nach Jerusalem zurück. Von dem Berg, der heißt Ölberg und liegt nahe bei Jerusalem, einen Sabbatweg entfernt. Also der Bericht beginnt noch am Himmelfahrtstag. Da hatte Jesus sich ja von ihnen in gewisser Hinsicht verabschiedet dort auf dem Ölberg. Er war in Gottes für sie nicht sichtbare ewige Welt zurückgegangen. Und von der Situation geht jetzt unser Bericht aus. Sie gehen vom Ölberg zurück, einen Sabbatweg. Das war die Strecke, die ein frommer Jude an einem Sabbat zurücklegen konnte. Die Rabbinen hatten das genau ausgerechnet, etwa 2000 Ellen, sagen wir mal rund 1 Kilometer. Und die Apostel gehen nun zurück in die Stadt von Jerusalem, vorbei an den Gräbern des Ölbergs, gehen rein in die Stadtmauer, in das Innere gewissermaßen, und sie suchen möglicherweise das Haus auf, in dem sie neulich schon das Abendmahl gefeiert haben. Das ist wahrscheinlich das Haus, das sie suchen. Und dort geht es dann so weiter, Vers 13. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle waren stets beieinander, einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Und in den Tagen trat Petrus auf unter den Brüdern, es war eine Menge beisammen von etwa 120, und sprach, ihr Männer und Brüder, es musste das Wort der Schrift erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat über Judas, der denen den Weg zeigte, die Jesus gefangen nahmen. Denn er gehörte zu uns und hatte dieses Amt mit uns empfangen. Der hat einen Acker erworben mit dem Lohn für seine Ungerechtigkeit. Aber er ist vornüber gestürzt und mitten in zwei geborsten, sodass alle seine Eingeweide hervorquollen. Und es ist allen bekannt geworden, die in Jerusalem wohnen, sodass dieser Acker in ihrer Sprache genannt wird Hakel Damach, das heißt Blutacker. Denn es steht geschrieben im Psalmbuch, seine Behausung soll verwüstet werden und niemand wohne darin. Und sein Amt empfange ein anderer. So muss nun einer von diesen Männern, die bei uns gewesen sind, die ganze Zeit über, als der Herr Jesus unter uns ein- und ausgegangen ist, von der Taufe des Johannes an bis zu dem Tag, an dem er von uns genommen wurde, also bis Himmelfahrt, mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Und sie stellten 2 auf, Josef, genannt Barsabbas, mit dem Namen Justus, dem Beinamen Justus, und Matthias. Und sie beteten und sprachen, Herr, der du aller Herzen kennst, zeige an, welchen du erwählt hast von diesen beiden, damit er diesen Dienst und das Apostelamt empfange, das Judas verlassen hat, um an den Ort zu gehen, wohin er gehört. Und sie warfen das Los über sie, und das Los fiel auf Matthias, Und er wurde zugerechnet zu den Aposteln. Das sind die ersten Ereignisse. Diesmal zerstreuen sie sich nicht in die Winde wie noch nach der Kreuzigung. Diesmal bleiben sie zusammen und ziehen sich zurück in dieses Obergemach. Das war damals ein typisches Haus mit Flachdach und darauf wurde quasi eine Art Penthouse errichtet. Und dieses Obergemach galt als als ein Ort der Ruhe. Unten im Erdgeschoss wurde die Hausarbeit verrichtet. Da war immer Trubel und oben zog man sich zurück zu Gesprächen und auch zum Beten, wie hier. Und Lukas berichtet nun genau, wer dabei ist und das Augenmerk gilt wieder besonders den Aposteln. Er bringt nochmal die vollständige Namensliste, die hat er ja schon im Evangelium gebracht, in Lukas 6. Und er macht damit deutlich, Gott baut seine Gemeinde eben nicht mit anonymen Marionetten, sondern mit Persönlichkeiten, die er dazu ausrüstet. Und deswegen nennt er jetzt hier auch nochmal die Namen, die gehören einfach dazu. Interessant ist dieser Unterschied zur ersten Namensliste in Lukas 6. Dort hatte er noch die Brüderpaare benannt, also Simon und Andreas, Jakobus und Johannes. Und jetzt, wenn Sie hier hingucken, sehen Sie, wird die Reihenfolge verändert. Jetzt werden die beiden führenden Vertreter im Apostelkreis, die sich herausgebildet hatten, an den Anfang gesetzt. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas. Also jetzt ist nicht mehr der familiäre Zusammenhang in erster Linie entscheidend, sondern welche Aufgabe sie im Apostelkreis haben, in der Gemeinde. Und Petrus wird in allen Apostellisten, die wir haben, immer als Erster genannt. Müssen Sie mal drauf achten. Er war eine Art Sprecher. Er konnte wahrscheinlich am besten reden. Er konnte gut öffentlich auftreten. Und Johannes hat dafür mehr Bücher zur Bibel beigetragen. Also die drei Briefe, die Offenbarung am Ende, das große Johannesevangelium. Die Aufgaben waren also auch schon damals im Apostelkreis unterschiedlich verteilt. Und dann sammeln sich um die Apostel herum, das sehen wir hier noch weitere Mitarbeiter und Unterstützer. Da heißt es in Vers 14, die Frauen. Das meint wahrscheinlich das Trio aus Lukas 8, also Johanna und Maria Magdalena und Susanna. Das waren so quasi Assistentinnen, die den Jüngerkreis unterstützten. Und dann wird nochmal die Mutter Jesu eigens erwähnt. Und ganz überraschend auch seine leiblichen Halbbrüder, also die leiblichen Söhne von Maria und Josef. Es ist eben nicht so, wie die römisch-katholische Kirche lehrt, dass Maria ihr ganzes Leben lang Jungfrau geblieben sei, sondern Maria und Josef hatten gemeinsame leibliche Söhne. Wir erfahren aus Markus 6 auch ihre Namen, Jakobus, Joses, Judas und Simon. Und gerade diese Halbbrüder, die hatten Jesus am Anfang völlig verkannt. Die hatten gesagt, der spinnt, er ist von Sinn. Sie haben selber nicht an ihn geglaubt. Und das ist so erstaunlich. Jetzt sind sie dabei. Nach der Auferstehung gehören sie zu den ersten Bekehrten. Und zwei von diesen Brüdern Jesu werden dann auch einen Beitrag zur Bibel leisten. Das ist Jakobus, der den Jakobusbrief schreibt, und Judas, der diesen kleinen Judasbrief schreibt. Das sind zwei Halbbrüder Jesu, die sich bekehrt haben, dadurch, dass sie durch den Auferstandenen überführt wurden. Und die sind jetzt hier auch dabei. Es ist also eine ziemlich bunte Truppe, die sich da um die Apostel herum sammelt. Und jetzt kommt auf sie die erste Bewährungsprobe nach Himmelfahrt zu, denn sie haben einen klaren Auftrag. Sie müssen warten. Sie müssen warten, bis Jesus den versprochenen Heiligen Geist schickt. Sie müssen dort erstmal sitzen und bleiben und abwarten. Und sie müssen mit der Situation zurechtkommen, dass sie Jesus nicht mehr sehen mit ihren Augen. Und das Erste, was von ihnen berichtet wird, das ist so interessant, ist eine Gebetsgemeinschaft. Das sehen Sie hier in Vers 14. Sie waren stets einmütig beieinander im Gebet. Und das, liebe Gemeinde, ist für uns die erste strategische Hilfe, die wir hier erfahren. Wie können wir mit Bewährungssituationen als Gemeinde in unserer Zeit klarkommen? Und die erste Antwort lautet, das erste Hilfsmittel, was uns Lukas hier an die Hand gibt, ist einmütiges Gebet. Also wenn Sie mitschreiben, erstens einmütiges Gebet. Sie blieben stets einmütig beieinander im Gebet. Das ist übrigens ein Lieblingswort von Lukas, dieses einmütig. Das benutzt er ganz häufig, wenn er das Verhältnis der Jünger, der Christen zueinander beschreibt. Einmütig, eines Sinnes, gemeinsam. Also gleich bei der ersten Bewährungsprobe machen die Apostel uns allen vor, wie wir als Gemeinde mit Bewährungsproben umgehen, wie wir unseren Alltag bestehen sollen, durch einmütiges Gebet. Da ist uns das ganz nah. Und das zeigt nochmal, wie wichtig ihnen die Nähe zu Jesus war. Sie wollten nah an ihm dranbleiben. Deswegen haben sie so viel gebetet. Sie waren sich dessen auch bewusst, dass er da war. Und es ist hochinteressant. Sie haben nicht die ganze Zeit im Obergemach verbracht. Aus Lukas 24 kriegen wir noch einen Tipp, Vers 53, da sagt er, sie waren auch alle Zeit, das heißt regelmäßig, im Tempel und priesen Gott. Also im Tempel und im Obergemach. Und sie haben gebetet, zusammen. Und sie haben sich also auch in dem offiziellen Gotteshaus der Juden versammelt. Sie haben sich nicht freiwillig in die Katakomben zurückgezogen. Sie haben ja gesagt, wir brechen doch nicht mit der jüdischen Tradition. Das Alte Testament ist unser Altes Testament. Es kündigt den Messias an, an den wir glauben. Und deswegen haben sie sich nicht einfach vorzeitig aus dem Tempel zurückgezogen, sondern haben dort auch ihre Gottesdienste gefeiert, haben gebetet, haben Gott gelobt, haben das sicherlich auch als evangelistische Möglichkeit genutzt, den Tempel, und waren dort zusammen. Aber das Gebet war für sie ganz entscheidend. Und dann haben sie sich wieder zur Gebetsgemeinschaft ins Privathaus, da ins Penthouse, zurückgezogen. Sie haben ernst genommen, was Jesus über das Beten gesagt hat. Was für ein Beispiel für uns, für unseren Gemeindeaufbau. Ein ganz entscheidendes erstes Mittel, liebe Geschwister, einmütiges Gebet. So schön, dass wir uns am Donnerstag um 19 Uhr vor der Bibelstunde mit etlichen treffen, um dort gemeinsam zu beten, um Anliegen auszutauschen und gemeinsam zu beten. Es besteht die Möglichkeit vor dem Gottesdienst hier. 10 nach 10 versuchen wir meistens anzufangen, im Büro gemeinsam zu beten. Eine große Möglichkeit. Und einmütig, das beschreibt nicht nur, dass man immer unmittelbar in einem Raum zusammen sein muss, das ist natürlich das Schönste, aber einmütig, das beschreibt auch eine Herzenshaltung, das gleiche Ziel, das gleiche Anliegen. Man kann auch einmütig beten, wenn man in unterschiedlichen Häusern und Straßen sitzt, weil man sich im gleichen Anliegen verbunden weiß. Dass wir beten für verfolgte Christen, dass wir beten für kranke Mitchristen und wir beten einmütig. Der eine in Laatzen und der andere in Nienburg und der nächste in Langenhagen. Aber wir beten einmütig für die Familien in unserer Gemeinde, für die Älteren, für die Kinder. Wir beten einmütig, dass jetzt bei Familie Otto, wo das kleine Kind auf dem Wege ist, geboren zu werden, dass es nun bald gesund zur Welt kommt. Da beten wir einmütig dafür. Für die Bibeltage beten wir einmütig. Für unsere Stadt Hannover beten wir einmütig, dass hier noch viele andere Menschen Jesus Christus als ihren Herrn erkennen. Sie waren einmütig im Gebet. Es gibt einen wunderschönen Liedvers aus dem 18. Jahrhundert, da heißt es, kann ein einziges Gebet einer gläubigen Seelen, wenn's zum Herzen Gottes geht, seines Zwecks nicht fehlen. Was wird's tun, wenn sie nun alle vor ihn treten und zusammen beten? Das ist hier gemeint, einmütiges Gebet, das können wir lernen. Und das bleibt der Cantus Firmus, das bleibt der Grundton, der sich durchzieht durch die Gemeinde Jesu zu allen Zeiten hindurch. Dass wir uns ermutigen lassen, einmütig zu beten. Und Gott hat versprochen, dieses Gebet zu hören. Es gibt eine interessante Begebenheit aus den Vereinigten Staaten, die vor etlichen Jahren schon berichtet wird. Da war das theologische Seminar in Dallas, Texas, noch in den Anfängen, noch längst nicht so etabliert wie heute. Und sie litten an notorischem Geldmangel. Als Leiter einer Akademie kann man sich das vorstellen. Und einmal wurde es so schlimm beim Seminary in Dallas, dass sie sagten, wenn jetzt kein Geld mehr reinkommt, dann wir können die Rechnung nicht mehr bezahlen. Wir müssen dicht machen. Und dann setzten sich die Dozenten und Leute aus dem Mitarbeiterkreis eben zur einmütigen Gebetsgemeinschaft zusammen. Und einer von ihnen, der Harry Ironside, der auch als Prediger dann bekannt wurde, der betete, Herr, dir gehören doch alle Dinge. Alle Tiere auch auf den weiten Feldern von Texas. Du besitzt doch alles, Herr. Du kannst es doch ermöglichen, wenn es dein Wille ist, dass wir irgendwie an das Geld rankommen. Und während sie so beten, kommt draußen im Büro ein Rancher aus Texas, auf seinen breiten Cowboystiefeln ins Büro stolziert und spricht zur Sekretärin und sagt, sorry, ich habe hier gerade ein unerwartet gutes Geschäft gemacht, weiß gar nicht, wie ich zu dem vielen Geld gekommen bin und Gott hat mir das so aufs Herz gelegt, vielleicht brauchen Sie es ja hier, ich weiß ja nicht, wie Ihre Situation gerade ist, aber wenn Sie es brauchen können, hier ist der Scheck. Die Sekretärin fällt dem Rancher fast um den Hals, nimmt dann den Scheck, schleicht auf Zehenspitzen in den Konferenzraum hinein, wo die ihre Gebetsgemeinschaft halten und gibt dem Rektor des Seminaries den Scheck in die Hand. Und dann hört die Gebetsgemeinschaft auf und der Seminary-Direktor schlägt dem Harry Ironside auf den Rücken und sagt, Mensch Harry, Gott hat die Herde wirklich verkauft. Das war schnell geantwortet. Gott wusste, dass dieses Seminar dieses Geld brauchte in dieser Frist, und Gott hat dafür gesorgt. Nicht immer können unsere Gebetsgemeinschaften so schnelle Erfolge erzielen, aber Gott hat versprochen zu hören. Manchmal dauert es Jahre, bis eine Erhörung eintrifft. Aber wir dürfen vertrauen, dass Gott hört. Egal, wie viel wir davon jetzt schon sehen oder nicht. Es liegt eine riesige Verheißung auf dem einmütigen Gebet der Gemeinde. Und das ist das erste starke, starke Hilfsmittel, das wir für unsere Bewährungsproben hier wie auf dem silbernen Tablett vorgeführt bekommen. Einmütiges Gebet. Liebe Geschwister, lasst uns das wirklich ganz ernst nehmen. Dass wir das einsehen, ist klar. Aber es ist ein Kampf, das in der Praxis auch immer wieder zu bewähren. Und viele können einfach auch nicht zu den Gebetstreffs kommen, das ist auch klar, weil es mit den Terminen schwierig ist. Dann versuchen sie sich auf andere Weise gewissermaßen in die Gebetsgemeinschaft einzureihen. Beten sie dort, wo sie sind, dann, wann sie Zeit haben. Lassen sie uns auch im Gespräch sein über die Gebetsanliegen, die wir als Gemeinde haben. Und lassen sie so als eine gemeinsam, einmütig betende Gemeinde vor unserem Herrn stehen. Ich denke, es ist gut, wenn wir unser Gebetsleben mal daraufhin überprüfen auch. Wie sehr wir uns dann nur um unsere eigenen Anliegen immer drehen, die so unseren engsten Umkreis betreffen, oder wie sehr wir auch das Anliegen des Hauses Gottes, das Anliegen der Gemeinde Jesu mit auf unser Herz nehmen. Ich hätte ehrlich gesagt gern mal reingehört, wofür die Jünger damals gebetet haben und wie die gebetet haben. Die hatten ja viel Grund zu beten. Die haben bestimmt um Mut gebetet, um Bewahrung vor ihren Gegnern. Die haben um Bekehrungen sicherlich gebetet. Aber ein Gebetsanliegen war mit Sicherheit auch bestimmt, und da müssen wir jetzt drauf kommen, von einer persönlichen Krise. Von einer Krise, die schon in diesen ersten Tagen diese junge Truppe überschattete und die ihren Stab belastete. Und es ging ausgerechnet um eine delikate Personalfrage. Um eine delikate Personalfrage, die bis in den engsten Jüngerkreis hineinreichte. Es ging um Selbstmord. Ist Ihnen eigentlich aufgefallen, wie offen Lukas das Problem anspricht, wie er es gleich auf den Tisch des Hauses legt? Das ist ein Beispiel für Transparenz. Wenn man bedenkt, wie entscheidend die Bedeutung der Apostel in dieser Übergangszeit ist, wie viel von ihnen und von ihrem Amt abhängt, dann wäre die Versuchung ganz groß gewesen, das Problem möglichst unter den Teppich zu kehren und irgendwie auszusitzen. Nicht dran rühren, auch nicht in diesem Bericht hier erwähnen, dass es möglichst schnell in Vergessenheit gerät, die Sache mit Judas Ischariot. Es wäre menschlich verständlich gewesen, wenn man versucht hätte, im Nachhinein jeden Makel von diesem Apostelamt fernzuhalten. Aber nicht so Lukas und nicht so Petrus und nicht so der Heilige Geist, der sie leitet. Überlegen Sie mal, was es für eine Organisation bedeutet, wenn ihr Führungspersonal in ein schiefes Licht gerät. Das können wir zurzeit gerade an der Krise des Hilfswerks UNICEF studieren. Was das bedeutet, Spendenrückgänge, herber Vertrauensverlust, öffentliche Infragestellungen. Und tja, was wird jetzt hier in der Situation mit Judas? Petrus übernimmt die Initiative. Und jetzt lassen Sie uns genau hinschauen, wie er das macht. Das ist jetzt entscheidend. Wie stellen sich die Apostel dieser Bewährungsprobe? Vers 15. Und in diesen Tagen trat Petrus auf unter den Brüdern. Es war aber eine Menge beisammen von etwa 120. Und Petrus sprach, ihr Männer und Brüder, es musste das Wort der Schrift erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat über Judas, der denen den Weg zeigte, die Jesus gefangen nahm, also der ihn verriet. Denn er gehörte zu uns und hat dieses Amt mit uns empfangen. Der hat einen Acker erworben mit dem Lohn für seine Ungerechtigkeit und so weiter. Also, Petrus hat jetzt einen erweiterten Kreis von 120 Leuten um sich. Das waren Christen, die so in Jerusalem zusammenkamen. In Galiläa hatten sie ja schon mal eine Versammlung mit 500 gehabt. Also 120 in etwa so die Größe wie hier unser Saal. So müssen Sie sich das vorstellen. Und da stand dann eben Petrus da vorne. Und wie geht er jetzt diese Krise an? Ist total interessant. Petrus gibt nicht einen psychologischen Erklärungsversuch. Nach dem Motto, naja, Jünger sind auch Menschen. Macht er nicht. Petrus macht keine taktische Beschwichtigung hier in dieser Situation, sondern Petrus argumentiert mit dem Wort Gottes. Das müssen wir festhalten. Das ist mir so aufgefallen, als ich diesen Text wieder gelesen habe. Viele von uns haben diesen Text ja 50 Mal bestimmt schon gelesen. Aber das ist das erste Mal, wo Petrus eine kritische Situation, ohne dass Jesus da ist, auf der Erde ist, angehen muss. Als Leiter dieser Truppe. Und was macht er? Er stellt sie in das Licht der Bibel. Er wertet sie aus im Licht der Schrift. Das hatte er von Jesus gelernt. Und Er reagiert also nicht mit menschlicher Taktik. Er reagiert auf diese Krise nicht mit pragmatischer Bauernschleue. Er reagiert nicht mit seiner eigenen Lebenserfahrung, sondern er reagiert mit Bibelauslegung. Und liebe Mitchristen, das ist das zweite entscheidende Hilfsmittel, das wir für unsere Bewährungsproben brauchen. Wir hatten gesagt, erstens einmütiges Gebet und zweitens eindringliche Bibelauslegung. Das ist der zweite Punkt. Eindringliche Bibelauslegung. Das brauchen wir, wenn wir durch unsere Bewährungsproben hindurchkommen. Dass wir alle Fragen in das Licht von Gottes Wort stellen. Dass wir von dort her Antwort suchen. Und Petrus begreift, in dem, was hier geschieht, da erfüllt sich die Verheißung des Alten Testaments. Es liegt also alles im Plan Gottes. Und er redet Klartext hier in Vers 16. Er sagt, es musste so kommen. Es erfüllt sich Gottes Plan darin. Und damit macht er deutlich, das, was das Alte Testament ankündigt, das gilt nicht nur für das Kommen des Messias, sondern das gilt auch für das Entstehen der Gemeinde und das gilt sogar für diese Notsituation. Sogar darauf finden wir einen Hinweis im Alten Testament, sagt Petrus. Und er beruft sich dann auf zwei Psalmen, nämlich auf Psalm 69 und auf Psalm 109, das lesen Sie auch. Seine Behausung soll verwüstet werden und niemand wohne darin und sein Amt empfange ein anderer. Und ist Ihnen noch was aufgefallen? Nebenbei gibt uns Petrus hier ein starkes Zeugnis für die göttliche Inspiration der Bibel. In Vers 16, da sagt er nämlich, es musste das Wort der Schrift erfüllt werden, dass der Heilige Geist durch den Mund Davids spricht. Also, der Heilige Geist hat es vorausgesagt durch David. Durch David redet der Heilige Geist. Das hat ihm der Heilige Geist eingegeben. Sein gutes Beispiel, die völlige wörtliche Inspiration der Bibel, das ist nicht eine Erfindung der späteren Kirchengeschichte, sondern das haben die Apostel selbst gelehrt. Und die Apostel haben es von Jesus gelernt. Und das ist hier so ein Beispiel dafür, wie die Apostel die Bibel verstanden haben. Der Heilige Geist redet durch die Schreiber der Bibel. Also Gott. Und nun erinnert Petrus in kurzen Worten dann an das Schicksal und an die Schuld des ehemaligen Jüngerkollegen. Einen etwas ausführlicheren Bericht zu dieser Katastrophe mit Judas finden Sie übrigens in Matthäus 27. Das können Sie zu Hause mal nachlesen. Wie Judas Jesus der Staatsmacht ausliefert. Wie Judas dann seinen Judaslohn dafür bekommt und doch mit dieser Schuld nicht leben kann. Wie Judas die Sache menschlich leid tut, aber er bekennt sie dann vor Menschen und kehrt doch nicht um zu Gott. Und so endet er in Verzweiflung. Er wirft seinen Geldgebern den Judaslohn vor die Füße und die korrupten Priester, die wollen dieses schmutzige Geld dann doch nicht einfach in den Kollektenkasten werfen. Sie verwenden die Summe, um einen Acker zu kaufen. Und diesen Acker, den spenden sie dann praktisch als Sozialfriedhof für Nichtjuden. So ist das gelaufen. Und ich kann mir denken, dass sie mit ihrer Spende auch ein bisschen ihr Gewissen erleichtern wollen. Für Judas aber gibt es keine Erleichterung mehr. Und noch bevor die Priester den Handel perfekt machen, nimmt sich Judas, und das ist das Tragische, auf eben diesem Acker, der dann später von seinem Judaslohn bezahlt wird, das Leben. Und Petrus, sein Jüngerkollege, der sagt es kurz und ohne Umschweife, in Matthäus 27, Vers 5 über Judas, und er warf die Silberlänge in den Tempel, ging fort und er hängte sich. Und wenige Wochen nach diesem Ereignis, also kurz vor Pfingsten, da war das natürlich allen noch lebhaft in Erinnerung. Und Petrus kann es als bekannt voraussetzen und dann noch eine zweite Information hinzufügen über die näheren Umstände. Sehen Sie mal hier in Vers 18. Der hat einen Acker erworben mit dem Lohn für seine Ungerechtigkeit, aber er ist vornüber gestürzt und mitten entzwei geborsten, sodass alle seine Eingeweide hervorquollen. Grauenvoll. Wer die Gegend kennt dort, der weiß, es gab dort Bäume, die gewissermaßen am Abhang über einem Abgrund stehen. Und an einem solchen Baum wird sich Judas wahrscheinlich erhängt haben. Und man kann sich dann vorstellen, wie der Ast, an dem der tote Körper des Judas hing, irgendwann abbrach und in die Tiefe stürzte. Und dadurch wurde dann der Körper so grauenvoll auseinandergerissen, wie Petrus das hier beschreibt. Gottes Wort erspart uns diese schrecklichen Einzelheiten nicht. Das ist interessant. Damit wir begreifen, wie furchtbar das Ende des Judas war. Und übrigens, Judas ist wohl eines der traurigsten Beispiele dafür, was eine verpasste Gelegenheit ist. Drei Jahre mit Jesus durch die Lande gezogen. 3 Jahre aus dem Mund des Sohnes Gottes selbst die Wahrheit gehört. 3 Jahre die überwältigende Macht und Liebe Jesu erfahren und ihn dann trotzdem verraten. Und er findet dann keinen Ausweg. Der Tod ist nie ein Ausweg. Der Tod kann unsere Schuld niemals austilgen. sondern nur verewigen. Und lassen Sie mich das in Klammern noch sagen. Man hat versucht, diese beiden Berichte über den Tod des Judas bei Matthäus und in der Apostelgeschichte gegeneinander auszuspielen. Aber erst in ihrer Gesamtschau ergeben sie wirklich ein vollständiges Bild. Matthäus beschreibt das Erhängen. Lukas den Fortgang der Ereignisse, wie dieser Ast dann abbricht. Matthäus sagt, die Priester kauften den Acker. Aber sie bezahlten ihn ja mit Judas Geld. Und deswegen kann Lukas sagen, Judas hatte den Acker erworben. Das ist auch juristisch richtig, weil er der eigentliche Besitzer des Geldes war, das die Priester dann ausgaben. Also Judas hat ihn gekauft und die Priester haben ihn gekauft. Und dann sagt Matthäus, der Friedhof wird jetzt Blutacker genannt, weil er mit Blutgeld bezahlt war. Und Lukas sagt, der Blutacker wird jetzt Blutacker genannt, weil Judas darauf so ein blutiges Ende fand. Und auch das ist nicht widersprüchlich. Offensichtlich hatten sich im Volksmund diese beiden Lesarten entwickelt. Die einen dachten bei Blutacker vor allem an das Blut des Judas, des Stifters gewissermaßen. Und die anderen erinnerten sich bei Blutacker daran, dass es ein Verräterlohn war, dass es Blutgeld war, mit dem das Feld bezahlt wurde. Es werden wahrscheinlich beide Versionen kursiert haben im Volk. Ich denke, dieser Tod des Judas ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich scheinbare Widersprüche auflösen lassen, wenn man die Quellen der Bibel wirklich ernst nimmt. Aber was für uns hieran noch wichtiger ist, ist die Art und Weise, wie Petrus dieses belastende Ereignis vom Wort Gottes her einordnet. Er findet diesen Psalm 69. Dieser Psalm beschreibt das unschuldige Leid eines Frommen. Jesus hat diesen Psalm mehrfach auf sich bezogen, beziehungsweise die Jünger haben ihn auf Jesus bezogen. Und dann wird hier gesagt, über den, der gegen den Leidenden kämpft, seine Behausung soll verwüstet werden und ihm wird das Gericht Gottes angekündigt. Und Petrus wendet das jetzt auf Judas an und sagt, Leute, Judas ist ein Beispiel dafür, wie Gott die Gegner seines Messias richten wird. Ein Beispiel für diesen Psalm 69, seine Behausung soll verwüstet werden. Und damit sagt Petrus gleichzeitig, es kann dieses tragische, traurige Ereignis den Lauf des Evangeliums nicht verhindern. Es kann den Bau der Gemeinde nicht zerstören. Es ist kein Unfall, dass das geschieht. Sondern Gottes Wort hat es angekündigt, dass das passieren würde. Natürlich nimmt das dem Judas nicht die Verantwortung ab. Aber es ist alles noch im Plan. Auch wenn wir um Judas weinen, müssen wir doch an Jesus nicht verzweifeln, weil sein Wort feststeht. Es ist alles im Plan. Und nochmal, das ist die erste große Bewährungsprobe für die Jünger nach Himmelfahrt. Die erste. Und Petrus besteht diese Probe und die Apostel lassen sich nicht unterkriegen, weil sie dieses Mittel anwenden, das Jesus uns allen aufs Herz legt. Eindrückliche Bibelauslegung. Wenn irgendwann mal der Tag kommen sollte, und Jesus möge verhindern, dass er jemals kommt, wenn irgendwann mal der Tag kommen sollte, dass die gründliche Auslegung von Gottes Wort nicht mehr im Mittelpunkt unserer Arbeit hier in dieser Gemeinde steht, dann würde diese Gemeinde von innen heraus sterben und langsam verfaulen. Und dann könnten wir noch so interessante Programme auflegen und wir könnten alle möglichen Events auf die Beine stellen. Aber es wäre nicht mehr Gottes Kraft darin und es wäre nicht mehr Gottes Segen darüber. Vor einigen Tagen hat ein christlicher Pressedienst IDEA berichtet, dass eine der weltweit größten Gemeinden einen großen Fehler eingeräumt habe. Und man fragt sich, worin bestand dieser Fehler? Nun, sie sagen, wir haben viele Menschen dazu gewonnen. Es ist aber bei sehr vielen nicht gelungen, ihren Glauben zu vertiefen. Und deshalb verlassen viele diese Gemeinde inzwischen wieder. So wird es von der Gemeinde selbst gesagt. Es handelt sich um die Willow Creek Church in Chicago und den leitenden Pastor Bill Heibels, der das so sagte. Als die Welle damals nach Deutschland schwappte, Mitte der 90er Jahre, da haben wir mit einigen Kollegen wiederholt auf genau dieses Problem hingewiesen. Wir haben Artikel dazu geschrieben und haben gesagt, das Problem von Willow Creek besteht darin, dass sie die Gemeinden nicht wirklich im Wort Gottes gründen. Man hat damals viel Hohn und Schimpf über uns ausgeschüttet und uns bezichtigt, wir würden uns nicht genügend für Evangelisation einsetzen, wenn wir es wagen würden, dieses Modell zu kritisieren. Aber wir haben, und ich sage das wirklich nicht aus Rechthaberei, wir haben genau das gesagt, was Sie jetzt mehr als 10 Jahre später gewissermaßen zugeben. Wir haben gesagt, Willow Creek provoziert ein seichtes, oberflächliches Christentum. Und der Hauptgrund für dieses Problem besteht darin, dass Willow Creek nicht wirklich auf Bibelauslegung grundsätzlich setzt, als Fundament der Gemeindearbeit. Wenn man es etwas böse sagen würde, Sie verzeihen mir das, müsste man sagen, Sie sind theologische Dünnbrettbohrer. Und dieses Konzept, das ist greifbar bis in die Kinderarbeit von Willow Creek hinein, bis in die Jugendarbeit von Willow Creek hinein. Und Sie haben versucht, ganz Europa mit Ihrem Modell zu beglücken. Und Sie haben erst in der vergangenen Woche in Oberhausen wieder einen Kongress in Deutschland also durchgeführt, um nun die Leute zu lehren, wie sie hier als engagierte Christen leben sollen. Ich denke, wenn ich einen solchen Fehler erkenne und einsehe, vielleicht, wie Heibels das gesagt hat, dann komme ich nicht gleich mit dem nächsten Programm gewissermaßen, sondern ziehe ich mich eigentlich erstmal zurück. Dann bin ich erstmal etwas stiller und versuche zu fragen, wie kam es zu diesem Irrtum? Und auch wenn man sieht, wie Sie jetzt diese Situation angehen, dann ist es nicht so, dass Sie sagen, wir müssen grundsätzlich von der Bibel her unser Programm entrümpeln, sondern es heißt in einer Stellungnahme so, ja, man suche neue Einsichten, die von Untersuchungen gespeist und in der Heiligen Schrift verwurzelt sind. Und das ist auch wieder so ein Kompromiss. Man will also empirische Untersuchungen machen und das dann irgendwie mit den biblischen Einsichten verbinden. Und man hat dabei das Hauptproblem nicht erkannt, immer noch nicht erkannt. Nämlich, dass die Grundverkündigung von Willow Creek, die Art und Weise auch selbst, wie Willow Creek evangelisiert, dass diese Verkündigung nicht wirklich von der Bibel bestimmt ist. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass derselbe Bill Hybels vor kurzem einen offenen Brief mit unterschrieben hat, in dem den Moslems zugestanden wird, dass man mit ihnen zusammenarbeiten könne, weil man doch eine gemeinsame geistliche Grundlage hätte, weil man doch mit den Moslems gemeinsam die Liebe zu Gott und zum Nächsten bezeugen könne und deswegen könne man mit ihnen gemeinsam doch wichtige Dinge angehen. Und das haben auch Hybels und Warren unterschrieben. Es ist kein Wunder. Und es ist auch kein Wunder, dass damals nach dem 11. September Bill Hybels, und er hat später stolz davon berichtet, an einem interreligiösen Treffen beim amerikanischen Präsidenten teilnahm, wo sie sich am Ende dieses Gespräches damals alle an den Händen gefasst haben, wie er selber erzählt hat, mit Moslems und Buddhisten und Hinduisten und dem Präsidenten und allem Möglichen. Und dann hätten sie gemeinsam gesungen und gebetet. Auch da hat Bill Hybels stolz dran teilgenommen und das hinterher berichtet. Das sind alles Ausweise dafür, dass hier Grundlegendes von der Heiligen Schrift nicht erfasst und nicht bezeugt ist. Und ich sage das wirklich nicht, um irgendjemand schlecht zu machen. Ich sage das nur, man kann viel Erfolg haben, man kann nach außen in große Zahlen präsentieren und trotzdem nicht wirklich im Segen Gottes arbeiten. So lasst uns drum beten, dass der Herr uns bei seinem Wort hält und dass wir es immer wieder lernen, als Einzelne und als Gemeinde unser Leben im Licht der Bibel zu verstehen und zu gestalten. Und so wollen wir unser ganzes Leben im Licht der Bibel sehen. Wir wollen fragen, wenn persönliche Rückschläge unser Leben belasten, Herr, was willst du uns damit sagen? Wie können wir es verstehen im Licht deines Wortes? Und wenn die Einzelnen vor wichtigen Weichenstellungen stehen, sei es, dass ich meinen Studienplatz wähle oder den Beruf, dass ich sage, Herr, auf welchem Wege kann ich dir am besten dienen? Was willst du, dass ich tue? Welchen Weg soll ich einschlagen? Oder wenn wir auf der Suche nach einem Ehepartner sind, dass ich frage, Herr, was willst du? Dass ich die Kriterien, die mir Gott in seinem Wort zeigt, dass ein Christ nur einen Christen heiraten kann, dass ich die auch wirklich, wirklich ernst nehme, dass ich alles im Lichte der Heiligen Schrift prüfe. Oder wie gestalten wir unser Familienleben? Was sind da die Schwerpunkte? Wir wollen Gott fragen und sein Wort. Also, das sind zwei wichtige Mittel, die Lukas uns zeigt. Einmütiges Gebet, eindringliche Bibelauslegung. Und dann noch einen dritten Punkt, den ich zum Schluss kurz benennen will. Petrus erkennt im Licht der Bibel, das ist auch sehr praktisch, einen Punkt, der jetzt noch zu klären ist. Der Platz von Judas, sagt er, soll nicht verwaist bleiben. Und da nimmt er Bezug zu Psalm 109, wo es heißt, sein Amt empfange ein anderer. Und jetzt müssen Sie einen Nachfolger für Judas suchen. Überlegen Sie, die Apostel waren 12 Repräsentanten für die 12 Stämme Israels. Schon deshalb brauchten sie einen 12. Sie hatten wichtige Entscheidungen zu treffen für das Leben der Gemeinde und sie suchen jetzt diesen Nachfolger. Manche haben gesagt, naja, das war ein voreiliger Entschluss, sie hätten ja warten können, Gott hatte schon längst den Paulus bereit und ein paar Jahre später kam ja dann Paulus als Apostel dazu. So wird es manchmal gesagt. Aber wenn Sie diesen Text hier lesen, dann sehen Sie, es wird nirgendwo kritisiert, was hier geschieht. Sondern es wird als das Ergebnis von Gebet beschrieben, diese Nachwahl des Apostels. Und noch was ist wichtig, das wird ausgerechnet von Lukas berichtet. Und Lukas war ja ein besonderer Vertrauter von Paulus. Paulus war der Held von Lukas gewissermaßen. Und Lukas hätte alles Interesse daran gehabt, natürlich das Apostolat von Paulus nochmal weiter zu stärken. Aber Lukas berichtet so positiv über diese Wahl. Und dann sehen Sie, das ist kein Zufall. Es ist ein eindeutiges Stellenprofil. Was muss dieser Nachfolger alles mitbringen? Vers 21, 22. Er muss Augenzeuge des gesamten irdischen Wirkens Jesu sein, von der Taufe des Johannes bis Himmelfahrt. Er muss Augenzeuge dessen sein. Und dann steht hier, er muss ein Augenzeuge der Auferstehung mit uns werden, Vers 22. Das ist ganz wichtig, dass er den Auferstandenen gesehen hat, also dass er den irdischen Weg Jesu miterlebt hat, als Jesus öffentlich seinen Einsatz hatte, und er muss mit uns ein Zeuge der Auferstehung werden. Es war für die Apostel entscheidend, dass sie als Augenzeugen argumentieren konnten. Sie mussten die Last für alle künftigen Zeiten tragen. Sie mussten garantieren, dass das Fundament des Evangeliums solide ist, dass die Fakten stimmen. Und deswegen haben sie gesagt, er muss dabei gewesen sein, er muss ihn gesehen haben. Das ist eine unbedingte Voraussetzung. Tja, und er muss von Jesus selbst berufen sein. Vers 24, da beten sie und sagen, Herr, der du alle Herzen kennst, zeige nun, welchen du erwählt hast. Das ist eine sehr spezielle Situation. Die Apostel waren nur am Anfang nötig. Nur da lebten Augenzeugen, ganz klar. Aber wir sehen auch hier noch ein Grundprinzip für unseren Gemeindebau. Und dieses Grundprinzip heißt eindeutige Leitungsstruktur. Also wenn wir als Gemeinde bestehen wollen, dann brauchen wir einmütiges Gebet, wir brauchen eindringliche Bibelauslegung und wir brauchen drittens eine eindeutige Leitungsstruktur. Wenn es keine eindeutige Leitungsstruktur gibt, dann hat eine Gemeinde kein Profil. Dann gibt es keine Gemeindezucht. Dann gibt es keine wirkliche inhaltliche Führung. Dann wird eine Gemeinde früher oder später zu einer anarchischen Truppe, in der sich die durchsetzen, die die stärksten Ellenbogen haben. Und das gilt übrigens nicht nur mit dem Leitungsprinzip für die Gemeinde, sondern das gilt auch für unsere Familien. Paulus macht deutlich, dass es auch in den Familien, auch in den Ehen diese Ordnung gibt, dass der Mann das Haupt der Frau ist. Auch da gibt es eine klare Leitungsstruktur, dass der Mann liebevoll die Führungsverantwortung wahrzunehmen hat und die Frau sich dem freiwillig unterordnen soll und darin auch geschützt und geborgen ist. Und der Feminismus ist ein groß angelegter Generalangriff auf diese göttliche Ordnung. Und erst hat der Feminismus die Ehen und Familien angegriffen und dann hat der Feminismus die Gemeinden angegriffen, weil das ja dann übergriff. Und dann hieß es plötzlich, ja, warum sollen Frauen nicht auch Mitglied der Gemeindeleitung werden? Warum sollen Frauen nicht auch als Pastoren Gemeinden führen können? Obwohl in der Bibel eindeutig gesagt wird, dass das nicht der Wille Gottes ist. Der Feminismus ist ein Generalangriff, nicht nur auf die Familie, sondern auch auf die Gemeinde. Und umso wichtiger ist, dass wir uns daran erinnern lassen, es gibt eine eindeutige Leitungsstruktur nach dem Willen Gottes. Am Anfang hieß das, es muss ein vollständiges Apostelgremium da sein. Und dieses Apostelgremium hatte eine klare Aufgabe, wie Sie hier im Vers 25 sehen, damit er diesen Dienst und das Apostelamt empfange. Die Apostel hatten den Dienst, vor allem den Dienst der Verkündigung, und sie hatten eben auch dieses Apostelamt, mit dem sie die Weichen stellten, mit dem sie die Entscheidungen trafen, mit dem sie die große theologische Linie vorgaben. Und dabei haben nicht alle Apostel das Gleiche gemacht. Petrus hat mehr geredet in vielen Situationen, Johannes hat mehr geschrieben. Jeder Jünger, jeder Apostel hatte da seinen speziellen Platz in dem Team. Sie hatten unterschiedliche Begabungen, aber sie hatten alle die gleiche Würde. Und sie haben gemeinsam diesen Auftrag ausgeführt. Und wie sollten Sie nun herausfinden, das ist interessant, wer der Richtige ist? Sie haben ja diese Anweisung gehabt, sein Amt empfange ein anderer. Und dann haben Sie diese Kriterien festgelegt. Er muss den Weg Jesu miterlebt haben. Er muss mit uns ein Augenzeuge der Auferstehung gewesen sein. Haben Sie überlegt, auf wen könnte das zutreffen? Und dann haben Sie zwei Leute gefunden, die nach diesen Kriterien geeignet erschienen. Die Namen werden hier auch genannt. Einmal Matthias und der andere ist Barsabas, Josef, genannt Barsabas mit dem Beinamen Justus. Der hat einen ziemlich langen Namen gehabt. So, und dann haben Sie Folgendes gemacht. Sie haben diese Kriterien geprüft und dann haben Sie wieder gebetet. In Vers 24. Sie haben gesagt, Herr, du bist der Herzenskenner. Zeige nun an, wen du erwählt hast. Und dann haben sie etwas Eigenartiges gemacht, aber das war in Anlehnung an das Alte Testament möglich. Sie haben das losgeworfen. Es gibt im Alten Testament etliche Situationen, wo Gott richtig angeordnet hat, das loszuwerfen. Zum Beispiel am großen Versöhnungstag, wenn man dann die beiden Böcke hat und der eine soll verbrannt werden als Opfer und der andere soll in die Wüste geschickt werden. Welcher von beiden wird verbrannt und welcher wird in die Wüste geschickt? Da wirft man das los, 3. Mose 16. Oder zum Beispiel in Sprüche 16, Vers 33, da heißt es, im Bausch des Gewandes wird das Los geworfen, aber vom Herrn kommt der Entscheid. Also es kann gelost werden und Gott kann das gebrauchen, um dadurch seine Entscheidung deutlich zu machen. Das war eine alttestamentliche Praxis. Und diese alttestamentliche Praxis, die wenden Sie jetzt an und als Ergebnis kommt Matthias dabei heraus. Matthias heißt als Name übersetzt Gabe Gottes. Und so war es dann auch hier. Es war dieser Matthias, eine Gabe Gottes für die Gemeinde. Er wurde in das Apostelamt eingesetzt. Übrigens wurde das Losverfahren nach Pfingsten nie wieder angewandt. Wir haben also kein weiteres Beispiel. Als dann der Heilige Geist da war, ist dieses Verfahren offensichtlich nicht mehr am Platze gewesen. Also es steht nirgendwo in der Bibel, dass wir auch als Christen in bestimmten Fällen losen sollen, um irgendwelche Dinge herauszukriegen. Das war diese spezielle Situation. Aber das Grundprinzip, was wir hier gesehen haben, auch wenn es heute keine Apostel mehr gibt, das Grundprinzip ist für uns das gleiche. Es sind eindeutige Leitungsstrukturen für die Gemeinde Jesu zu allen Zeiten wichtig. Und deshalb haben die Apostel dann später auch beschrieben, was heißt das Gemeindeleitung? Das können wir in 1. Timotheus 3, in Titus 1 nachlesen. Was sind die Kriterien, die Gemeindeleiter erfüllen sollen? Was ist die Aufgabe, die sie wahrnehmen sollen? Deswegen haben auch wir, als bei uns die Ältestenwahl anstand im Herbst letzten Jahres, nochmal sehr grundsätzlich über diese Fragen nachgedacht, dazu uns auch etliche biblische Überlegungen vor Augen geführt und versucht, dieses so wichtige Thema noch einmal grundsätzlich von der Heiligen Schrift her zu bedenken. Und deshalb ist es auch für das Wohl und die geistliche Stabilität der Gemeinde Jesu bis heute wichtig, dass klare Leitungsstrukturen vorhanden sind. Das ist ein Mittel, durch das Jesus seine Gemeinde führt. Und es ist auch wichtig, dass die Ältesten, die ein schweres Amt haben, dass sie darin von der Gemeinde unterstützt werden. Durch die Fürbitte der Gemeinde, durch die Ermutigung der Gemeinde und durch das Gespräch. Und so heißt es in Hebräer 13, Vers 17, gehorcht euren Leitern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft ablegen sollen, damit sie das mit Freuden tun mögen und nicht mit Seufzen, denn das wäre euch zum Schaden. Also eine Gemeinde, die seufzende Gemeindeleiter hat, schadet damit sich selbst. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Gemeinde betet für ihre Leiter und in Treue hinter ihnen steht. Damit haben wir diesen so großen Text, denke ich, Schritt für Schritt abgeklopft und ein interessantes Ergebnis. Ja, die Bewährungsprobe damals war eine ganz spezielle. Aber die Hilfsmittel, die Gott die Apostel finden ließ, sind im Prinzip die gleichen, die auch wir als Gemeinde Jesu bis heute anwenden sollen. Wir brauchen einmütiges Gebet. Wir brauchen eindringliche Bibelauslegung. Das soll unsere gesamte Gemeindearbeit prägen, bis hin zu dem, was die Kinder und die Jugendlichen lernen. Und wir brauchen eindeutige Leitungsstrukturen. Das sind die Bordmittel, wenn Sie so wollen, von denen die Gemeinde Jesu bis heute lebt. Und darum, liebe Gemeinde, lasst uns darum beten. Lasst uns auch dafür arbeiten, dass diese Kennzeichen unserer Gemeinde und unseren Dienst immer mehr prägen mögen. Dann sind wir ein brauchbares Werkzeug in der Hand unseres Herrn. Und dann wird auch unsere Gemeinde dazu dienen, dass Gott geehrt wird, dass die Christen im Glauben gestärkt werden und dass noch viele Menschen den Weg zum ewigen Leben finden. Amen.